So, guten Morgen, liebe Geschwister. Jetzt bin ich am Sonntag da. Also, gestern nicht sagen müssen, jetzt bin ich auch am Samstag da. Jetzt bin ich mal wieder da. Also, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ja, ich freue mich, dass ich da bin. Aber man soll den Tag nicht vorm Abend, die Klasse nicht vorm Schädel loben. So würde ich sagen, freuen wir uns, aber warten wir ab, bis das Ende gekommen ist. Heute Morgen ist also dran Titus Kapitel 2. Im Februar 2019 habe ich begonnen mit der Auslegung des Titusbriefes. Wir haben Kapitel 1 geschafft miteinander. Dann war eine lange Pause mit anderen Themen. Aber jetzt ist mir der Titusbrief wieder wichtig geworden und deshalb ist heute Titus Kapitel 2 dran. Der Titusbrief ist kein typischer Lehrbrief, sondern er greift in eine Gemeindesituation hinein, wo aus schwierigen Charakteren Heilige werden sollten. Und ich würde sagen, am Schluss des Kapitels meine ich auch, sind sie Heilige dann auch geworden. Natürlich enthält auch der Titusbrief paulinische Perlen, doch liegt die Grundstruktur bei der Organisation von Gemeinden auf Kreta. Mehrere Gemeinden müssen das gewesen sein, nach dem Text. Und dort hat Titus nun organisieren müssen und er hat Älteste und Aufseher einsetzen müssen, obwohl das so ziemlich das Gleiche ist, um den Gemeinden eine gesunde Struktur zu geben. Und Älteste und sind auch Aufseher, wie ich soeben sagte. Und das sehen wir genau aus Titus Kapitel 1. Kreta heißt auf Deutsch Fleischland. Das steht bei Heinz Schumacher in seinem Namensbüchlein zu lesen. Der Name stammt ab von Kreas Fleisch. Es ist das Fleisch zum Essen. Es ist Fleisch von geschlachteten Tieren. Aber, da steht im Lexikon noch etwas, es ist auch das Opferfleisch. Es ist auch das Opferfleisch gemeint. Kreter waren nach dem Zeugnis von Paulus in Anlehnung an einen kretischen Dichter, ja sogar einen kretischen Propheten, wie ihn Paulus nennt. Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieser Ausspruch kann und muss uns zur Ermahnung und zur Ermunterung dienen. Sie müssen von ihrem Sarx, also von ihrem Fleisch, auch wieder ein griechischer Ausdruck, von ihrem natürlichen Fleisch zum geopferten Fleisch werden. Zum Kreas. Sie müssen ihren Leib auf den Altar Gottes legen, nach Römer 12, Vers 1. Und dort steht: Ich ermahne, noch besser gefällt mir, ich ermuntere euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ich würde sagen, die Kreter waren auf dem Weg dazu. Sie mussten aber noch ihr Fleisch kreuzigen. In Galater 5, Vers 24 lesen wir: Die aber des Christus sind, haben das Fleisch, das natürliche Fleisch, Sarx, gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Unser Fleisch muss zum geopferten Fleisch werden. Dazu dienen uns die Kreter als nachahmenswerte Vorbilder. Noch einmal. Unser natürliches Fleisch muss zum gekreuzigten Fleisch werden und dazu mögen uns die Kreter zum Vorbild dienen. Und nur so kann aus unserer menschlichen Natur, können auch aus Lügnern wie dort in Kreta, aus bösen und wilden Tieren und faulen Bäuchen, Geheiligte Gottes werden. Gott ist in der Lage, alles zu tun, alles, was ihm wohlgefällt, das tut er. Und er hat auch an den Kretern gearbeitet. Dann hat das Gesetz der Sünde, ein Wort aus Römer 7, Vers 23, keinen Raum mehr in mir. Und das Gesetz des Geistes des Lebens wirkt jetzt in mir, Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und in eine solche Gemeindegruppierung oder in eine solche Ausgangssituation trug Paulus das Evangelium hinein. Um sein angefangenes Werk zum Ziel zu bringen, dazu schickt er nun einen Menschen namens Titus. Noch einmal, um das angefangene Werk von Paulus dort auf Kreta zum Ziel zu bringen, schickt er einen Mann namens Titus. Ich würde ihn als einen Coach bezeichnen, als einen Trainer, um die gläubig gewordenen Kreter das Leben im Geist beizubringen. Natürlich muss der Geist von Gott kommen, Gott muss ihn geben. Aber da braucht man eben auch die Lehrer und so weiter, um das umzusetzen. Bedenken wir, dass diese Leute gläubig geworden sind in einem heidnischen Umfeld, wo es noch keine Kirchengeschichte gab. Und dazu waren sie noch bedroht durch Irrlehrer, besonders aus der Beschneidung. Da steht in Titus 1, Vers 10 und 11. Die waren also angefochten und hatten noch keine Ahnung, was ein christliches Leben ist. Und dorthin schickt nun Paulus den Titus und dort soll der Geist Gottes wirken. Aber doch etwas, ich weiß nicht, ob Ihnen und euch das schon mal aufgefallen ist im Titusbrief. Zur gleichen Zeit mit Titus waren auch Apollos und Zenas, ein Gesetzesgelehrter, auf der Insel. Paulus hat dem Organisator einen Apollos zur Seite gestellt, einen Belehrer und Begießer, wie er heißt, im paulinischen Evangelium natürlich, und einen Zenas, den man sonst nicht kennt, einen Mann, der sich im Gesetz des Mose natürlich auskannte und damit hilfreich war, alle jüdischen Gesetzesansprüche gegenüber dem jungen Gläubigen abzuwehren. Ja, das war die Situation auf Kreta. Es wurde durch Titus das ganze Paket praktischer Gemeindearbeit abgearbeitet, verbunden mit der paulinischen Lehre, sowie die unterstützende Arbeit durch Zenas und Apollos hinsichtlich einer tieferen paulinischen Wortverkündigung. Ich meine, dass auf dieser Grundlage der Brief des Paulus an Titus einiges uns zu sagen hat. Bevor ich noch nun mal weitermache und in Kapitel eintauche oder einsteige, noch eine Feststellung. Im ganzen Titusbrief geht es um den Begriff gesund. Gesund im Glauben, gesund in der Lehre, gesund in der Liebe, gesund im Ausharren, gesund im Reden. Und dann natürlich kommt im Titusbrief der Begriff gute Werke vor. Das ist ja auch klar, kommt nachher vielleicht nochmal in meinem Text. Dort, wo faule Bäuche sind, die beste Lösung solcher Probleme ist, man schickt sie an die Arbeit natürlich. Und das ist deshalb so auch mehrfach erwähnt bei Paulus, dass sie gute Werke tun sollen. Dann kommt der Begriff gesund, ich komme nochmals auf gesund zurück, noch in dem Wort besonnen vor. In Titus Kapitel 1 in Vers 8 steht dort in der Fußnote für Besonnenheit gesunden Sinnes. Ich bevorzuge allerdings die Formulierung gesunde Vernunft. Und da gibt es eine Vorsilbe, die heißt, das Wort heißt Sophron, die heißt Sos, gesund, und Phren, erkenntnisfähig, Verständnis, Urteilskraft. Also deshalb übersetze ich gerne gesunde Vernunft. Das Wort kommt in verschiedenen grammatikalischen Formen vor. Das müssen wir aber heute Morgen nicht alles durcharbeiten und vertiefen. Jedenfalls kommt es 5-mal im ganzen Titusbrief vor. Das Wort gesund im Titusbrief wäre ein typisches Thema für Kleingruppen, die wir da in Neudorf erlebt haben. Nicht, was sagen wir in den Kleingruppen? Da wurde immer vorgelesen, was da man reden könnte. Ja? Da Da wäre gesund zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Ja, und dazu gibt es dann die kleine Anregung, noch ein Satz dazu, gibt es dann in der Elberfelder Bibel, in der revidierten, hinten ein Lexikon, in der Studienausgabe, da kann man eine ganze Menge solcher Themen herausholen. Ja, und wenn es eine gesunde Lehre gibt, dann gibt es natürlich auch eine ungesunde. Und wenn es einen gesunden Glauben gibt, gibt es auch einen ungesunden. Und wenn es eine gesunde Liebe gibt, dann gibt es auch eine ungesunde. Und wenn es ein gesundes Ausharren gibt, oder Geduld heißt das auch, oder Warten, dann gibt es auch ein ungesundes. Und wenn es eine gesunde Rede gibt, Vers 8 in Titus 2, Vers 8, wenn es eine gesunde Rede gibt, dann gibt es auch eine ungesunde. Schauen wir uns nun Titus Kapitel 2 an und prüfen wir, was dieses Kapitel uns zu sagen hat. Wir haben den Text schon mal gelesen, aber ich glaube, ich sollte noch mal vorlesen. Warum? Dass es besser hängen bleibt. Ja? Also, ich mache mal einen Schnellsprachkurs jetzt mit uns. Titus 2, die ersten Verse, bis Vers 7. Bis Vers 8. Titus 2, Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Das sind die drei Themen. Gesund im Glauben, gesund in der Liebe, gesund im Ausharren. Und vorne an der ersten Stelle, das erste Verschen, hieß gesunde Lehre. Jetzt geht's weiter. Die alten Frauen desgleichen, in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stande geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklaven von vielem Wein, Lehrerin des Guten, auf dass sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig den eigenen Männern untergeordnet zu sein, auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Die Jünglinge desgleichen ermahne, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre Unverderbtheit, in würdigem Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, auf dass der von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Das waren die ersten 8 Verse. Eine erste Auflistung des Inhalts. Das Kapitel 2 hat eine Generalüberschrift, die lautet: Die gesunde Lehre. Also, liebe Geschwister, das wollen wir alle auch. Deshalb bin ich auch hier. Wir wollen eine gesunde, paulinische Lehre weitergeben. Das ist genau das, um was es Paulus in diesem zweiten Kapitel geht. Die gesunde Lehre oder auch die gesunde Belehrung. Daraus entwickelt dann Paulus weitere Ableitungen. Das sind der gesunde Glaube, habe ich schon mal gesagt, die gesunde Liebe, das gesunde Ausharren und die gesunde Rede. Das betrifft die alten Männer, desgleichen die alten Frauen und desgleichen die Jünglinge. Dann soll ab Vers 7 Titus ein Vorbild sein für gute Werke, die unverderbte Lehre weitergeben, in würdigem Ernst leben und ab Vers 8 gesunde, nicht zu verurteilende Rede führen. Dann folgen die Sklaven, habe ich jetzt noch nicht vorgelesen, aber am Anfang wurde es vorgelesen. Ab Vers 11 schreibt Paulus, dann kommen die Sklaven und dann ab Vers 11 schreibt Paulus von der Gnade, die uns unterweist, die unterweisende Gnade. Ab Vers 13 geht es um die Erwartung der glückseligen Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Dann folgt in Vers 17 das Thema Loskauf und dass Jesus sich ein Eigentumsvolk gereinigt hat, das sind wir, eifrig zu guten Werken. Und weil das so wichtig ist, schreibt Paulus noch in Vers 14, dass er das alles mit Machtvollkommenheit, besser wäre vielleicht mit Nachdruck, weitergeben soll. So, und jetzt gehen wir in die Einzelauslegung hinein. Die gesunde Lehre. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Das gilt auch uns. Unsere gesunde Lehre orientiert sich immer an dem, was der erhöhte Christus dem Apostel Paulus geoffenbart hat. Nur bei Paulus können wir die gesunde Lehre erkennen und erhalten. Das sage ich zu Hause auch in meiner eigenen Kirchengemeinde auch. Wenn ihr weiter wachsen wollt, wenn ihr euch vertiefen wollt, dann müsst ihr Paulus Leben lesen. Es bleibt nichts anderes übrig. Also, Paulus ist dann der Lehrer der Nationen, kennen wir aus dem Titusbrief. Und er ist der Apostel der Nationen, wie es in den beiden Stellen 1. Timotheus 2,7 und 2. Timotheus 1,11 heißt. Er beschreibt unsere Stellung im Heilsplan Gottes, also Paulus beschreibt unsere Stellung im Heilsplan Gottes, unsere heutige und unsere zukünftige Aufgabe, unsere Erwählung im Leib oder Erwählung als Leib Christi unter Jesus, dem Haupt des Leibes. Nur über Paulus können wir in das Geheimnis Christi eindringen. Anders geht das nicht. Ich glaube, gestern habe ich noch gesagt, der was irgendwo anders, ich weiß es nicht mehr. Jesus hat den Jüngern die Geheimnisse des Himmelreiches geoffenbart. Da steht Matthäus 13. Aber uns hat er die Personalgeheimnisse geoffenbart. Das haben wir den jungen Leuten in Neudorf ja erklärt. Was schön. Dazu gibt es genügend Lehrdarstellungen bei Paulus in den 13 Paulusbriefen über das, was die paulinische Lehre ausmacht. Denken wir nur an die zentralen Aussagen im Römerbrief, im Galaterbrief und im Epheserbrief. Und der Lehrer muss die gesunde Lehre bringen. Das gilt natürlich auch für einen Mann wie Titus. Das gilt für einen Coach, für einen Trainer, einer, der in die Gemeinde für einige Zeit zu bearbeiten, zu betreuen und zu belehren hat. Die gesunde Lehre ist dort verlassen, wo wir in anderen Heilszeiten und anderen Heilskörperschaften fischen. Das ist das, was jeden Sonntag in jeder protestantischen sonstigen Kirche gemacht wird. Die vier Evangelien ist das große Thema und daraus werden irgendwelche Dinge abgeleitet. Nein, man muss hineinsteigen in den Paulus. Also, wo gesunde Lehre ist, dort verlassen, wo wir in anderen Heilszeiten, Heilskörperschaften fischen. Sie wird dort verlassen, wo man Dinge in die Schrift hineinliest, die nicht dort stehen, oder gar eine weltlich-wissenschaftliche Auslegungsmethode benutzt, die nicht vom Heiligen Geist geleitet ist. Dazu zähle ich die ganze historisch-kritische Forschung. Und nun mal ist erstaunlich, dass im Brief des Paulus an Titus keine Auflistung der paulinischen Lehre dargelegt wird, sondern Paulus geht es hier um die andere Seite seiner Lehre, nämlich unser Verhalten in der Welt und unser Verhalten gegenüber den Gläubigen. Und das macht die Sache für uns so wichtig. Und wenn wir zurückblenden nach Titus 1, Vers 9, dann sind in dieser Sache vor allem die Ältesten und Aufseher angesprochen. So wie Titus selbst, der Trainer selbst. Titus ist, modern ausgedrückt, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, ein Coach, der eine Gemeinde zu trainieren hat. Das war in Kreta wichtig. Wir müssen bedenken, und ich habe das schon am Anfang einmal gesagt, dass diese Menschen noch keine Heilsgeschichte kannten. Hinter ihnen lag noch keine Jahrhunderte alte Kirchengeschichte. Sie mussten ganz von vorne in einer heidnischen Umwelt anfangen. Deshalb auch diese Art von Brief, von Briefen, von denen wir so viel lernen können und müssen. Und deshalb wird Titus 1 auch so ganz intensiv vor Irrlehren und vor Irrlehrern gewarnt. Das gilt aber auch uns. Die Verführer sind nicht weniger geworden seit der damaligen Zeit. Und die Herausforderung durch den sogenannten Mainstream, den Hauptdenkstrom, wie man das übersetzen kann, unserer Zeit, ist eine gewaltige Macht geworden. Ich lese das nochmal. In Titus 1 wird ganz intensiv vor den Gefahren durch Irrlehrer gewarnt. Das gilt auch uns. Und die Verführer sind nicht wenige geworden und die Herausforderung durch den sogenannten Mainstream, den Hauptdenkstrom unserer Zeit, ist eine gewaltige Macht geworden. Das können unsere Kinder in der Schule erleben Und an vielen anderen Stellen können wir das auch erleben. Wir können uns heute das doch einfach Tatsache nicht mehr erlauben, in unseren öffentlichen Veranstaltungen gewisse Dinge zu sagen. Das hast du vor 30, 40 Jahren noch gekonnt. Das geht heute schon nicht mehr. Und dann ist das Schlimme noch, ein falscher Satz und du bist verfemt, hast keine Chance, bist weg von der Bildfläche. Jetzt kommt der gesunde Glaube. Gesunder Glaube ist die konsequente Ausrichtung auf Jesus und seine Erlösungstat auf Golgatha. Noch einmal. Gesunder Glaube ist die konsequente Ausrichtung auf Jesus und seine Erlösungstat auf Golgatha. Da brauche ich nebenher keine anderen Heilsbringer mehr. Als ich vor etwas mehr als 30 Jahren in Japan war, da habe ich entdeckt, dass viele Christen noch in ihrer Religion gefangen waren. Also im Buddhismus und im Animismus, die konnten das nicht ablegen. Aber das gilt auch für uns. Das Alte muss man loslassen und heraustreten aus dem alten Leben. Und dann darf es natürlich auch keinen Aberglauben geben. Und der ist verbreiteter, wie man denkt. Aberglaube ist eine große Religion geworden. Nicht wahr, wenn Sie im Flugzeug sitzen, oder wenn ihr im Flugzeug sitzt, da gibt es keine Reihe 13. Die gibt es nicht. Es geht da 12 und 14. Hoch auf 14, hoch ich auf 13 natürlich. Ja. Aber die Leute wollen so betrogen werden. Nein, 13 gibt es nicht. Man sitzt dann auf 14. Ist im Zug genauso. Es gibt keinen in der Bahn. Sie kriegen keinen Wagen 13. Da kommt jetzt, ich fahre ja öfters nach München, da kommt das erste Wagen 10, das ist das Bistro drin. Dann kommt 11, beginnt die erste Klasse. Dann kommt 12 und dann kommt 14. Das ist der letzte. Und dann kommt die Lokomotive. So läuft es. Das ist Tatsache. Kann man jeden Tag erleben. Und dann dürfen auch auf keine Visionen vertrauen. Da gibt es zum Beispiel, da gab es Bücher, die lauteten, was ich im Geiste sah und hörte. Da war ein Mensch, der hat Visionen gehabt. Manchmal sind das auch die Frauen natürlich. Ja. Ich brauche auch keine Heiligen und keinen Nothelfer. Der Sohn Gottes genügt. Ich brauche mich auch nicht mehr dem Gesetz zu unterstellen. Und das ist auch ein Problem mancher christlicher Kreise. Sie kommen auch aus diesem gesetzlichen Denken nicht raus. Ich muss auch nicht mehr den Sabbat halten, um gerettet zu werden. Wir sind Christus gesetzmäßig unterstellt, 1. Korinther 9, Vers 21. Dann sind diese Dinge für uns gegenstandslos. Deshalb lesen wir natürlich auch das Gesetz, die Gesetzesordnung im 3. Buch Mose. Aber die legen wir geistlich aus, was für uns brauchbar und notwendig ist. Ich treibe auch keine Halotria. Halotria ist ein Wort des Neuen Testamentes. Das sind befremdliche Dinge, die nicht zum Glauben passen und nichts taugen. Hat meine Mutter oft benutzt, Halotria. Ja, also ich durfte keine Halotria betreiben. Naja, man ist nicht immer so gehorsam, aber ja, so wurde ich belehrt. Ich brauche auch keinen Anselm Grün, der mit den Toten spricht. Finger weg. Aber, und nicht wenige kaufen diese Bücher. Hab da mit dem Paulus Verlag gesprochen. Wie viele Leute wollen als Anselm Grün lesen? Der gesunde Glaube überwindet die Irrlehren und die Irrlehrer. Dazu gehört auch der sogenannte Zeitgeist, kommt das noch einmal, modern ausgedrückt, das Mainstreaming, ein unendlich großes Thema, auf das ich nicht weiter eingehen will. Dann dürfen wir uns alle die Vorbilder der Bibel zum Beispiel nehmen. Jetzt kommt wieder der gesunde Glaube. Aber der ungesunde Glaube heißt, ich nehme mir die negativen Bilder des Alten Testaments und des Neuen nicht zum Vorbild natürlich, aber die guten nehmen wir zum Vorbild. Also, dann dürfen wir uns alle die Vorbilder der Bibel als Beispiel nehmen für uns eigenen geistlichen Wandel. Ich denke an ein Beispiel, an Abraham, der nicht zweifelte an dem, was Gott ihm verheißen hat. Da könnt ihr noch einen Satz zum Zweifel sagen. Da gibt es bei unserer Gemeinde, hat mal vorne einer der Kanzel gesagt, ja, der hat den Zweifel so etwas positiv dargestellt. Da habe ich reagiert. Da habe ich im Kopf gesagt, nein, so gibt es. Das gibt es nicht. Hat es dann nachher eine Diskussion gegeben. Nein, wir dürfen nicht zweifeln an dem, was Gott durch Jesus uns gegeben hat. Und dann ist unser Glaube ein Kreuzesglaube. Christus ist der Gekreuzigte. Das ist das zentrale Thema der ganzen Heiligen Schrift. Vom Opfergesetz, das ist Christus, der Gekreuzigte. Wenn ein Lamm geopfert wird, dann ist das eine Darstellung der Opferung Jesu, des gekreuzigten Lammes, des geschlachteten Lammes. Dann ist ein gesunder Glaube auf die Schrift gegründet. Ein kranker Glaube ist dort, wo man nicht völlig der Heiligen Schrift glaubt und vertraut oder gar meint, sie korrigieren zu müssen. Es gibt zweifellos einen kranken Glauben, das erkennen wir aus Titus 1 in den Versen 13, 14 und 16. Da achtete man auf jüdische Fabeln und Geboten von Menschen, Titus 1, 14, und wendete sich damit von der Wahrheit ab. Ein kranker Glaube ist auch Mutlosigkeit begleitet vom Zweifel. Deshalb schreibt Paulus immer wieder, ich ermuntere euch. Und diesen Zuspruch brauchen wir immer wieder. Ermunterung, Ermahnung, Zuspruch und so weiter. Gefährlich ist auch, und das ist der letzte Punkt zu diesem Thema, ist auch ein arroganter Glaube. Ich denke hier an Offenbarung 3, 17 und 18. Jene Leute in Laodicea glaubten, dass sie reich seien im Geist und im Glauben und waren doch jämmerlich, arm und elend und blind und bloß, wie Johannes im Auftrag Jesu schreibt. Und nun noch die gesunde Liebe. Was ist eine gesunde Liebe? Könnte man ein Buch drüber schreiben, nicht ich, aber andere. Und wir wollen das trotzdem betrachten. Die gesunde Liebe ist ein großes Thema. Über die Liebe schreibt Paulus ein ganzes Kapitel, das 1. Korinther 13. Dann darf es keine verhätschelnde Liebe geben, aber auch keine Liebe, die die Person ansieht. Liebe kann auch einmal erziehend sein, ist sie auch zum Beispiel unseren Kindern gegenüber. Und die Liebe braucht auch eine starke Hand. Liebe braucht aber auch Gnade und Barmherzigkeit. Die Liebe in uns von der Liebe Christi geprägt sein und von dem Wort Gottes, nämlich Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist natürlich. Und dann ist die Liebe Gottes immer wartend und zielführend. Das müssen wir auch lernen. Warten, kommt nochmal dran nachher. Warten, auf das Ziel schauend. Das ist die Liebe Gottes, die auch in uns wirken darf. Die negative Liebe ist dann Hass, Rachsucht, Egoismus, Rechthaberei und vieles andere mehr, das ich aber nicht weiter auflisten möchte. Und dann die Frage nach dem gesunden Ausharren. Was ist gesundes Ausharren? Ausharren kann man auch mit Geduld übersetzen. Ausharren ist ein ganz wichtiges Thema der Heiligen Schrift. Wir warten mit Sehnsucht auf Jesus, aber wir warten mit Geduld und mit Ausharren. Die Gefahr des Ausharrens ist die, dass wir nicht warten können, dass wir Dinge, die wir eigentlich Gott überlassen sollten, selbst in die Hand nehmen. Geduld und Ausharren kann man in der Familie üben, aber auch in der Gemeinde und ganz praktisch, also wirklich praktisch auf dem Bahnhof und wenn man auf den Zug wartet oder im Stau, der nicht enden will. Aber auch schon in der Kasse am Supermarkt, wenn da eine Schlange ist und vorne einer da irgendeine klarkommt mit der Kassiererin, auch da braucht man Geduld und muss man Geduld lernen. Wiederum ist Abraham das Modell, Hebräer 6, Vers 13 bis 15, denn als Gott dem Abraham Verheißung gab, schwur er, weil er bei keinem Größeren schwören konnte bei sich selbst, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und nachdem er alles ausgeharrt hatte, erlangte er die Verheißung. Nachdem er ausgeharrt hatte, erlangte er die Verheißung. Der erste Schritt war mit Isaak getan. Die anderen Verheißungen, die er empfangen hat, werden alle noch folgen. Wir dürfen auch hier warten, wie es unser Herr tut und wie er die Sache fortführt. Paulus will, dass wir das alles der gesunden Lehre entsprechend tun. Das bedeutet für mich einfach, dass wir hier mit der Schrift den besten Lehrmeister überhaupt haben. Das wissen wir ja alle auch. Deshalb überhaupt lesen wir auch in der Schrift und insbesondere in den Paulusbriefen. Und dann gehört dazu auch, dass wir unter das Wort kommen, jetzt kommen diese gesunde Lehre, gesunde Liebe, gesunde Ausharren, gesunder Glaube. Das bedeutet auch, dass wir unter das Wort kommen und hören, denn immer wieder gibt es Verkündiger, die uns Hinweise auf Ausharren, Geduld, Liebe und gesunden Glauben geben und auch die gesunde Rede, die nicht unterschlagen werden darf. Und eine gute christliche Zeitschrift zu lesen, ist auch nicht falsch, genauso wie gute Bücher und Predigten über die sozialen Medien empfangbar oder einfach durch eine CD oder Kassette zu hören. All das kann uns weiterführen. Und dann ist einfach die Gemeinschaft untereinander und das gegenseitige Tragen, Unterstützen ein wichtiges Element für einen gesunden Glauben und gesundes geistliches Leben. Ich halte deshalb diese Gemeindefreizeiten für wichtige Dinge. Da kommt man einfach auch ins Gespräch miteinander. So, und jetzt bin ich schon ein bisschen vorausgeeilt, weil das schon alles schon für die alten Männer geschrieben war. Aber jetzt bringe ich erst danach bringe ich diese alten Männer ins Spiel. Und diese Auflistung dessen, was gesund ist, betrifft zuerst die alten Männer. So, jetzt. Wer ist ein alter Mann ab 40, 50, 60, 70, 80? Ja, also es betrifft die alten Männer. Die alten Männer sollen nüchtern sein, dazu würdig und besonnen in gesunder Vernunft, sowie gesund im Glauben, in der Liebe und im Ausharren sein. Das ist für mich eine ganz wichtige Stelle, weil hier gerade die alten Männer angesprochen sind. Sie müssen in der Gemeinde so eine Art Ruhepol sein. Das ist die schöne Theorie dazu, ja. Aber trotzdem, das ist die Idee. Sie müssen in der Gemeinde ein Ruhepol sein und wie Pfähle, an denen man sich orientieren kann. Und Nüchternheit ist etwas, wenn man sich in allerlei Spekulationen beteiligt oder die Gemeinde mit unnüchternen Gedanken fasziniert. So etwas gibt es ja auch. Zu würdig sein gehört auch eine gewisse Haltung und Bewegung. Im Orient trägt der alte Mann einen Stock. Das zeigt seine Würde. Also ihr könnt durch Jerusalem gehen, den Markt da, den arabischen, da sieht man alte Männer mit einem Stock. Das ist das Zeichen ihrer Würde. So etwas ist bei uns eher verpönt. Man braucht ihn nur, wenn man Probleme beim Gehen hat. Alter und Lebensstil müssen zusammenpassen. Würdig kann man auch mit ehrbar übersetzen. Ihr Verhalten muss so sein, dass man sie ehren kann. Besonnen heißt, dass man den jugendlichen Überschwang abgelegt hat, dass man überschießende Kräfte durch gesundes und gesundes Verhalten ausgleicht. Ja, da gibt es die unbesonnenen Aussprüche. Ich bin auch nicht mehr ganz jung, aber die Dinge, die rutschen einem immer wieder raus. Da gibt es die unbesonnenen Aussprüche, vor diesen müssen sich auch die alten Männer hüten. Und dann müssen sie einfach, wie oben schon dargelegt, im Glauben gesund sein, in der Liebe und im Ausharren. Dann müssen sie Mut zum Glauben machen, das ist etwas sehr Schönes. Sie müssen Mut zum Glauben machen. Gesund und nüchtern bedeutet auch, dass da und dort klare Worte zu sprechen. Kann oft ein Älterer besser wie ein Junger. Aber man muss sich auch mal dort zurücknehmen, wo es notwendig ist. Die Liebe sollte nicht emotionsgeladen sein. Sie hetzt auch nicht. Sie straft aber das Unnüchterne und Falsche. Und jetzt kommen die alten Frauen dran. Liebe ältere Frauen. Ich freue mich so über den Text, den ich euch jetzt vertrage. Warte gleich ab. Die alten Frauen desgleichen in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stande geziemt. Auch hier gilt ein würdiges Betragen. Aber Paulus schreibt von ihnen von einem heiligen Stand. Und da steht in der Fußnote, wie es dem Heiligtum geziemt. Das kann ich auch so lesen. Hört ihr das? Unsere älter gewordenen Frauen sind ein Heiligtum. Hört es nochmal. Ich meine das sehr ernst. Unsere älteren Frauen sind ein Heiligtum. Im Heiligtum wurde nicht der Glatsch vor dem Eingang des Tempels oder im Vorhof besprochen, sondern dort war die heilige Gegenwart Gottes mit dem Schaubrottisch und dem goldenen Leuchter und dem Rauchopferaltar. Sie sind ein Heiligtum, wollen Sie ehren als Heiligtum. Ich werde auch nachher noch etwas dazu sagen, was ein solcher heiliger Stand, um es nochmal mit dem Wort der Elberfelder Übersetzung zu interpretieren. Dann sollen Sie nicht verleumderisch sein. Das ist das sogenannte Hintenherumreden. Und natürlich ist eine Frau, die etwas zu tief ins Glas schaut, auch nicht gerade das richtige Vorbild in einer Gemeinde. Und dann sollen sie Lehrerin des Guten sein. Lehrerinnen des Guten. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Denn gerade den alten Frauen kommt in Bezug auf jüngere Frauen und auch auf Kinder eine wichtige Aufgabe zu. Sie können Lehrerinnen ihrer Enkelkinder sein. Ich denke, das geht bis zum heutigen Tag so. So war es mindestens bei meiner Mutter. Die hat also ihre Enkelkinder sehr schön belehrt. Dann können sie sich in der Gemeinde einbringen. Aus heutiger Sicht zum Beispiel in der Sonntagsschule, da sage ich gleich was dazu, und in der Betonung dessen, was in einer Gemeinde gut und schlecht ist und schlecht läuft. Da hat eine Frau einfach eine ganz besondere Begabung. Das mit der Sonntagsschule habe ich meinen eigenen Kindern vorgetragen. Dann habe ich gesagt, das ist heute nicht mehr so. Das machen die jungen Frauen. Die haben Kinder und die kommen mit den Kindern in die Kirche und dann halten sie Sonntagsschule. Nun, das ist auch in der heutigen Zeit an jedem Ort etwas anders. Aber die alten Frauen sind Lehrerinnen des Gutes. Davon weiche ich nicht ab. Und das erlebe ich auch immer wieder in den Gemeinden und sicherlich auch hier. Anscheinend haben Frauen hier auch einen Geist in eine Gemeinde hineinzubringen, eine besondere Begabung. Das gilt auch in der Unterweisung oder Anleitung jüngerer Frauen, wobei das heute natürlich ein Problem geworden ist. Wir sind ja alle selbstständig und meistern unser Leben selbst. Und trotzdem tun die Hinweise der älteren Frauen schon einmal gut. Aber an dieser Stelle geht es auch darum, dass sie Liebe zu ihren Männern und zu ihren Kindern entwickeln. Das war in der damaligen Welt absolut keine Selbstverständlichkeit. Und wenn man heute auf die vielen zerrütteten Familien schaut, dann sind die älteren Frauen gerade in der jetzigen Zeit enorm wichtig. Dazu gehört, dass sie ihren Haushalt besonnen führen und dass sie keusch sind. Das bedeutet, dass sie auch in ihrem Äußeren auch entsprechend auftreten, dass sie gütig sind und die Ordnung Gottes in einer Ehe akzeptieren. Warum schreibt das Paulus? Können wir sagen, selbstverständlich. Ja gut, wir sind auch schon lange darin belehrt worden. Warum schreibt das Paulus? Weil er nicht will, so schreibt er in Vers 5, dass das Wort Gottes verlästert wird. Unter solchen Heiligen könnte man sich auch Mütter in Christus vorstellen, geschrieben in Anlehnung an Väter in Christus und an Deborah, Richter 5,7, eine Mutter in Israel. Jetzt kommen die Jünglinge. Sie werden ebenfalls in dieser Auflistung genannt. Sie müssen ermahnt werden, das ist manchmal notwendig. Sie müssen aber auch ermuntert werden, man muss ihnen zusprechen, das ist das Wort Parakaleo. Bei den jungen Männern geht es vor allem um die Besonnenheit, dass man nicht über das Ziel hinausschießt und seine eigene Kraft überschätzt. Es geht um das Einüben in die gesunde Vernunft, in die Besonnenheit, wie ich mehrfach gesagt habe. Da gibt es Gott sei Dank ein Alter, wo man beginnt, die jugendliche Unvernunft abzulegen. Das kann manches Mal ein bisschen länger dauern. Ich habe in Klammer geschrieben, ich war auch mal jung und habe da ein bisschen ein Beispiel genommen. Und jetzt kommt in Vers 7 und 8 von Titus 2 der Titus selbst. Jetzt kommt der Trainer. Jetzt kommt der, der die Gemeinde zu bearbeiten hat, selber dran. In den Versen 7 und 8 wird nun Titus als Vorbild vorgestellt. Er war sicher noch ein junger Mensch, so steht es im Text, der eine Aufgabe in der Gemeinde auf Kreta wahrzunehmen, in den Gemeinden, das ist Mehrzahl, auch wahrzunehmen hat. Er sollte ein Vorbild sein. Hier geht es zunächst um die guten Werke. Das bedeutet, dass er sich einsetzte für die Belange der Gemeinde, aber auch im praktischen täglichen Leben musste er für gute Werke zur Verfügung stehen und nicht für Unsinn oder Hallotria, wie ich schon mal sagte. Das gilt auch uns. Genauso wie Titus ein Vorbild sein sollte, dürfen auch wir es sein. Das gilt nicht nur für die Gemeindeleiter, sondern ist ein Auftrag an alle Gemeindeglieder. Werke sind grundsätzlich ein Mittel, um sich abzureagieren. Das gilt sowohl für Jünglinge als auch für Titus, der ja auch noch relativ jung war. Wer arbeitet, kommt auf keine dummen Gedanken. Dann aber wird wieder die Lehre angesprochen, Vers 7. Wie schon in Vers 1, diesmal mit dem Zusatz Unverderbtheit. Heutzutage kann man sich aus allen möglichen Kanälen mit Lehrfragen beschäftigen. Geht mal ins Internet rein, was da alles auf einen zukommt. Das schafft man gar nicht, das alles zu bearbeiten. Eigentlich ein Teil, kann man sich aus allen möglichen Kanälen mit Lehrfragen beschäftigen. Und wieder muss ich sagen, die unverderbte Lehre ordnet sich einem Paulus unter. Und dann darf ein Mensch wie Titus, und das gilt für alle, die in ähnlicher Position sind, auch mit entsprechendem Ernst an die Sache herangehen, was ich denke, was wir alle tun und wollen. Mit würdigem Ernst oder mit ehrbarem Ernst, wie immer man übersetzen soll. Wir wollen unsere Sache ganz machen und nicht halb machen. Das ist eigentlich das, was dort steht. Wir haben über unsere Lehre hervorragende Literatur. Unsere Lehre, was hier wir vertreten, was ich vertrete, was CA vertritt, was der Paulus Verlag vertritt. Wir haben über unsere Lehre hervorragende Literatur, weitgehend frei von irgendwelchen Sonderlehren, auch frei zum Beispiel von der sogenannten Zehn-Stämme-Lehre und dann auch eine klare und saubere Schau der Heilsgeschichte. Das ist einfach so. Man kann in der Literatur oder in dem Verlagsverzeichnis nachlesen. Dann kommt natürlich in Vers 8 die gesunde, nicht zu verurteilende Rede dazu. Solche Leute müssen einfach ihren Mund und im Zaum halten. Das ist nicht für jeden einfach, muss ich auch dazu sagen. Schwätzer und Schwatzbasen sind an dieser Stelle nicht erwünscht, auch nicht die, die den Gemeindetratsch nach außen tragen. Also, das ist der Titus selbst. Wir sollen alle, die wir ein Amt, eine Aufgabe in einer Gemeinde haben, mit allem würdigen Ernst, mit allem Einsatz und ohne zu verurteilen das Verhalten unseren Dienst tun. Es kommen noch die Knechte dran. Damals waren es die Sklaven, das habe ich noch nicht selber gelesen, ich lese das jetzt. Die Knechte ermahne, ihren eigenen Herren untergeordnet zu sein, in allem sich wohlgefällig zu machen, nicht widersprechend, nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisen, auf dass die Lehre, die unseres Rettergottes ist, dass sie die Lehre, die unseres Rettergottes ist, zieren in allem. Auch damals hat es wohl schon aufmützige Sklaven gegeben. Den christlichen Sklaven nun musste Paulus sagen, wie sie sich verhalten sollen. Nicht wahr? Die haben mit allen Tricks sich da über die Arbeit gedrückt oder was sie immer machten. Sie mussten Wege finden, wie sie diesen Sklavendienst umgehen konnten. Aber den christlichen Sklaven musste nun Paulus sagen, wie sie sich verhalten sollen. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so. Hier ist das Miteinander wichtig. Aber jeder Arbeitnehmer muss sich einfach einordnen in das System, in dem er arbeitet. Nicht unterschlagen, das bedeutet, dass ein gläubiger Arbeitnehmer grundsätzlich ehrlich ist, loyal und treu in allem, was er tut. Und dann dieses Widersprechen, es gab damals schon aufmüpfige Sklaven und heute gibt es sicherlich auch aufmüpfige Mitarbeiter und da sollen sich aber die christlichen Mitarbeiter davon weghalten. Was er tut, das soll er tun, damit die Lehre unseres Rettergottes in allem geziert wird. Wenn wir ein Arbeitsverhältnis sind, sollen wir die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Auf dass die Gegenpartei nichts Negatives über uns sagen kann. Das sind schon ganz gewaltige Worte. Ein Vorbild dazu könnte unter anderem Daniel in dem Prophetenbuch Daniel sein. Es gibt leider genug Beispiele, wie sich Gläubige nicht positiv verhalten haben. Zum Beispiel am Arbeitsplatz. Und die Zeit zum Beispiel für andere Dinge verwendet haben, als die ihnen aufgetragene Arbeit. Nicht wahr? Da ist einer einer Konstruktion beschäftigt und macht nebenher seine eigene Konstruktion an seinem Computer. Viele Dinge. Das war nur ein Beispiel. Dann sind sie aber oft auch schlechte Verkäufer ihres Herrn, ihrer Botschaft. Leider schlechte Verkäufer des Evangeliums. Auch da muss man um viel Weisheit bitten. Jetzt kommt noch die Gnade Gottes. Gnade Gottes, Titus 2, Vers 11 bis 15. Jetzt geht es noch ein Stück in die Lehre hinein. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeiten, die weltlichen Lüste verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, erwartend die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, auf das uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk eifrig in guten Werke. Dies rede und ermahne und überführe mit aller Machtvollkommenheit, lass dich niemand verachten. Die Gnade Gottes ist erschienen für alle Menschen. Ich glaube, da kann jeder gläubig gewordene Mensch Ja sagen. Das ist das Neue, was Paulus weitergegeben hat. Wir leben in der Gnadenzeit und jeder kann die Gnade empfangen. Das ist unsere Lehre und das ist unsere Verkündigung. Sie ist heilbringend und rettend für alle Menschen. Deshalb halten wir auch Evangelisationen ab. Dann aber hat die Gnade für uns einen besonderen Stellenwert. Die Gnade Gottes unterweist uns. Sie arbeitet an uns, wie Paulus auch in Bezug auf sich selbst einmal schreibt. Gott will durch seine Gnade nicht, dass wir in die falsche Richtung gehen oder in einer falschen Lehre stecken bleiben. Deshalb unterweist uns die Gnade. Das kann geschehen durch das Wort Gottes, durch Verkündiger, durch Erkenntnis und Verständnis im Wort Gottes, durch das brüderliche Gespräch, durch die Gemeinschaft und den gegenseitigen Austausch. Gnade, da schickt Gott einfach Brüder, da schickt Gott Schwestern, da schickt Gott Menschen, die mir weiterhelfen. Das ist, wie die Gnade an mir arbeitet. Da öffnet mir Gott die Schrift mit einem Wort, das ist die Gnade, wie Gott an mir arbeitet. Die Gnade macht's. Es ist immer sein Dienst an uns, der uns weiterbringt. Und nun wird auch gesagt, worin sie uns unterweist, nämlich darin, dass wir die Gottlosigkeit verleugnen und ablegen, dass wir die weltlichen Lüste verleugnen und ablegen und dagegen besonnen und gerecht und Gottseligkeit den jetzigen Zeitlauf oder dem jetzigen Äon leben. Für gottselig steht im Griechischen eusebia und das bedeutet eigentlich nach meiner Meinung eher wohlverehrend. Wir stehen Gott wohlverehrend gegenüber. Und dann erwarten wir natürlich die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Hier steht nun eindeutig, dass Jesus ebenfalls wie der Vater ein Rettergott ist. Das ist schön so. Er ist der Retter. Er ist der Jesus, der Jehoshua, der Retter Gottes. Und das geht nun schon viele Jahre durch die christlichen Kreise. Der Herr kommt bald und trotz dieses Wissens warten wir immer noch und immer mehr auf unseren Herrn. Aber die Weltlage spitzt sich zu. Wir dürfen hier mit einem viel kürzeren Horizont warten, als das noch vor Jahrzehnten der Fall war. Und dann ist noch etwas wichtig. Die Gnade führt auch unseren Lebensweg. Gott führt durch seine Gnade auch meinen und deinen Lebensweg, könnte ich nur bestätigen. Wir lesen 1. Korinther 15, Vers 10 folgendes. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ja, die Gnade hat Paulus dem gemacht, was er ist und war. Und die Gnade macht auch aus uns das, was wir sind und werden sollen. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen. sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes hat es getan, die mit mir war. Nicht, das will man nicht so leicht verstehen. Die Gnade macht das. Nein, die Gnade arbeitet an mir auf ihre vielfältige Weise. Die Gnade führt unseren Lebensweg. Ein mutmachendes Wort. Die Gnade tut's, so wie Gott es will. Durch Hingabe allerdings. In allen Lebenslagen. Im Vertrauen auf ihn. Sonst wird dieses Wort nicht wirksam. Wenn ich eigene Wege gehe, dann hört die Gnade auf, an mir zu arbeiten. Es sei denn, sie bringt mich zurück auf den richtigen Weg. Nun kommt auch noch der Loskauf in Vers 14. Wir sind jetzt wieder ganz tief in der Lehre. Paulus schließt dieses Kapitel wieder mit einem Hinweis auf das, was unser Herr Jesus Christus für uns getan hat. Und weil er so viel für uns getan hat, deshalb sollen wir uns auch entsprechend verhalten. Diese Dinge gehören zusammen. Zunächst steht dort, dass er uns losgekauft hat von aller Gesetzlosigkeit. Nicht nur vom Gesetz, sondern von aller Gottlosigkeit. Das bedeutet, er hat uns losgekauft von allem selbstständigen und selbstorientierten und selbstgemachten Leben, einem Lebensstil, wie er heute wieder propagiert wird, dass ich das tue, was ich will. Dass ich das tue oder dass ich nur das tue, was mir Spaß macht. Gesetzlosigkeit heißt auch Unordnung. Dadurch, dass wir Jesus Christus gesetzmäßig unterworfen sind, deshalb können wir nicht mehr so leben, wenn wir gläubig geworden sind, wie wir wollen, sondern wir leben in der Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus Christus. Wir müssen bedenken, dass damals, ich komme nochmal darauf zurück, dass damals schlimme Zeiten waren. Es gab keine Liebe, es gab viel Egoismus, es gab keine 10 Gebote. Jeder Mensch hat seinen Vorteil gesucht. Die Briefe des Paulus haben die damals Gläubigen umgekrempelt und in der Folge sind dann auch dadurch die Kirchen entstanden und sind christliche Werte in die Gesellschaft hineingekommen. Ob sie nun durchgehalten worden sind oder auch nicht, das muss hier nicht besprochen werden. Das christliche Abendland hat sich durchaus auch an Paulus orientiert und die christliche Lehre ist bis zum heutigen Tag in unsere Gesetzgebung hineingeflossen. Leider gibt es viel zu viele Menschen heute, die das ablehnen. Wenn zum Beispiel bei einer Vereidigung jemand nicht mehr die Worte sagen kann, so wahr mir Gott helfe, ist das ein Zeichen, dass man die überkommene christliche Grundauffassung verleugnet oder einfach nicht mehr haben will. Und nun komme ich noch zum Schluss, ich muss auch langsam Schluss machen, zu dem Eigentumsvolk. Das ist nochmal ein ganz, ganz wunderschönes Thema. Und dann beschreibt Paulus in diesem Vers 14 noch das, dass Jesus Christus sich ein Eigentumsvolk gereinigt hat. Wir sind das Eigentumsvolk. Und das hat er sich nicht erwählt, hat er sich gereinigt. Die Reinigung ist ein wichtiges Thema der Bibel. Jesus reinigt sich ein Eigentumsvolk. Da müssen wir kurz stehen bleiben. Bestes Vorbild, Altes Testament. Es handelt sich um das Volk Israel. Dazu lesen wir 5. Mose 7, Vers 6. Denn ein heiliges Volk bist du, deinem Gott. Dich hat Yahweh, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolke. Aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil euer mehr wären als alle Völker, hat sich Yahweh euch zugeneigt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen Yahwehs Liebe zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Hier steht also nun, dass Israel ein Eigentumsvolk Gottes ist. Israel sollte ein heiliges und erwähltes Volk aus allen Völkern sein, und wir sind ebenfalls ein Eigentumsvolk, erwählt in ihm vor Grundlegung der Welt. Wir sind berufen nicht allein aus Juden, sondern auch aus den Nationen. Unsere Berufung ist natürlich eine andere Berufung als die Israels, aber hier in Titus 2,14 werden wir einfach als ein Eigentumsvolk bezeichnet. Das erlaubt natürlich weitreichende allegorische oder symbolische Auslegung des Textes bei Titus. Der Weg Gottes mit diesem Volk Israel wird uns zur Belehrung und zum Vorbild, sowohl hinsicht des Positiven als auch des Negativen, das darin geschrieben steht. Ein von Paulus besonders betontes Beispiel war die Wüstenwanderung, erwähnt sie ausdrücklich in 1. Korinther 10. Dort in 5. Mose 7, Vers 6 geht es um geheiligtes Volk, sollen wir natürlich auch sein, aber hier in dem Titusbrief, Titus 2, 14, geht es um ein gereinigtes Volk. Ja, wir sind ein gereinigtes Eigentumsvolk und wo so etwas fehlt, sollten wir zulassen, dass der Herr uns reinigt. Das ist auch auf die Kreter natürlich geschrieben, die ja in Kapitel 1, Vers 12 kein gutes Zeugnis ausgestellt bekommen haben. Aber gerade deshalb, weil sie so schlechte Charaktere waren, schreibt Paulus, ihr seid ein Eigentumsvolk, das sich Gott gereinigt hat. Und er hat sie bestimmt auch gereinigt. Reinigung geschieht durch Gericht und durch Gnade. Und Barmherzigkeit und durch Liebe und durch Strenge. Und gerade im Titusbrief steht auch das Wort Titus, wo steht's? Titus irgendwo. Titus 1, Vers 12, nein, irgendwo anders. Gerade deshalb steht im Titusbrief, weise sie streng zurecht. Irgendwo steht das, kann man nachlesen. Weise sie streng zurecht. Das war harte Reinigungsarbeit. Aber da gilt auch 2. Korinther 7, Vers 1, dass wir die Selbstreinigung durchführen sollen. Und wenn wir das etwas Unreines an uns entdecken, dass wir dann also zu Jesus bringen und unter das Kreuz, wie man sagt, und er wird die Vergebung und die Neuformierung bekommen. Das kann mitunter harte Arbeit sein. Ja, ich habe jetzt, und das mache ich nicht mehr, habe ich einiges aufgelistet, wovon wir gereinigt werden sollen. Aber ich komme jetzt zum Schluss. Schlussvers Titus 2, Vers 15. Dieses rede und ermahne und überführe mit aller Machtvollkommenheit oder besser mit allem Nachdruck oder konkordante Wiedergabe mit allem Anordnen. Dazu muss ich gar nicht mehr viel sagen. Titus hat die Aufgabe bekommen, mit großer Kraft und Überführungsstärke und deutlichen Worten zu ermahnen, aber auch zu ermuntern und zuzusprechen, was das griechische Wort im Hintergrund bedeutet. Und dann gibt Paulus ihm noch eine apostolische Zurüstung. Er schreibt ihm, lass dich niemand verachten. So etwas dürfen wir auch unseren zukünftigen Mitarbeitern sagen, dass sie wissen, dass sie unter der Deckung der Ältestenschaft stehen, dass sie ihren Dienst unbesorgt tun können. Nun möge der Herr sein Wort segnen. Mein Wunsch ist, dass euch der Titusbrief etwas lebendiger geworden ist. Ob noch einmal dann das Titus Kapitel 3 dazukommt, das weiß ich nicht. Aber für heute mag es genügen. Der Herr segne uns alle miteinander. Beten. So, jetzt beten wir noch. Herr Jesus Christus, du hast einem Titus eine große Aufgabe gegeben, eine Gemeinde zu belehren, ihr geistliches Verhalten zu fördern, hast sie alle angesprochen, die Alten und die Jungen und die Ältesten und die Jungen, die Jünglinge und auch einen jungen Titus, der in dieser Gemeinde gearbeitet hat. Ja, lass uns das als Vorbild dienen, dass wir daran lernen, wie wir unseren eigenen Lebensweg ausrichten. Aber über alles ist es wichtig, dass du uns führst, Herr Jesus, dass du uns in deine Zucht nimmst, dass wir unter der Zucht des Geistes stehen, aber auch unter der Liebe mit all ihren verschiedenen Facetten der Härte und der Barmherzigkeit. Und dass wir auch nach außen das Evangelium so weitertragen, dass wir nicht das die Gemeinde verlästern, dass wir nicht das Wort Gottes verlästern, dass wir gute Verkäufer in Anführungszeichen deiner Gnade und deines Wortes sind und dass wir in dieser Welt ein Zeugnis sind. Ja, und dass wir einfach dort, wo uns du den Auftrag gegeben hast, auch in die Welt das Wort Gottes hineintragen und dass wir selber nach innen wachsen und fertig gemacht werden auf deinen großen Tag. Ja, die Gemeinde ist ein großes Werk. Du hast uns erwählt. Du hast uns zum Eigentumsvolk erwählt. Und wir sind auch nicht mehr zum Selbstzweck da. Wir sind da für dich. Wir sind berufen von dir. Nein, wir sind erwählt und berufen von dir. Aber dann sind wir ausgesandt von dir zu unserem Dienst, den wir tun sollen. Ja, und dazu gib uns einfach Gnade. Und die kleinen Dinge in der Familie, die großen Dinge vielleicht nach draußen, ich weiß es nicht, da mögst du überall deine segnende Hand über uns halten und segne unsere Gemeinde, die Gemeinde hier, segne unsere Gemeinde dort und segne unsere Gemeinschaft untereinander. Dir allein, Vater, wollen wir die Ehre geben im Namen Jesu und deine Treue bewahren, so gib uns Gnade dazu, bis du wiederkommst. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen. Amen.